Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Geht's euch gut? Zwei Leuten geht's gut, das ist schon mal gut. Kann ja besser werden. Geht's euch gut?
Ja.
Okay. Es geht los. Bitte? Okay, ich frage dich dann nochmal nach der Predigt. Es geht los. Was geht los? Ich fange an mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar, wie das Volk Israel in das verheißene Land kam. Und dieses Thema, diese ganzen Gedanken stehen unter diesem Thema, es geht los. Es geht los damit, dass Gott zu Josua sagt, das war so der Nachfolger von Moses gewesen oder eigentlich erstmal so ein, wie soll man sagen, so ein Stellvertreter von Mose, lange Jahre die rechte Hand von Mose, und jetzt war Mose tot. Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel anführen. Befiehl dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Ihr werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Das war jetzt nicht unbedingt eine Neuigkeit für Josua, dass Mose tot war, sondern Gott sagt es zu Josua, um ihm etwas klar zu machen. Hier ist eine Geschichte zu Ende und ein neues Kapitel beginnt. Und manchmal ist es so in unserem Leben, wenn so Geschichten zu Ende gehen, so Lebensphasen, die geprägt waren von bestimmten Menschen, von bestimmten Strukturen, da haben sich Gewohnheiten entwickelt. Und der ein oder andere hat es vielleicht schon mal erlebt. Du hast vielleicht irgendwo einen Job gehabt und bist dann in eine ganz neue Stellung reingekommen und irgendwie war alles ganz anders. Du musstest lernen, anders zu denken, anders dich auf deine Aufgaben zu fokussieren und. Und so Veränderungen sind etwas, was eigentlich erstmal im Kopf stattfinden muss. Weil wenn ich immer wieder dasselbe tue nur, komme ich immer wieder zu denselben Ergebnissen. Und so musste Gott dem Volk Israel deutlich machen, Leute, es beginnt ein komplett neues Kapitel für euch. Ja, wenn wir uns das nochmal so vergegenwärtigen, Gott hat ja dem Volk Israel angekündigt, so, nachdem sie aus Ägypten raus sind, ich führe euch in ein neues Land. Und dieses Land, das wird absolut fantastisch, das wird großartig sein, das wird alles, was ihr euch je vorstellen konntet, in den Schatten stellen. Jetzt waren aber noch eine gewisse Zeit dazwischen, nämlich die Wüstenzeit. Und irgendwie war das gar nicht so einfach. Eigentlich war es eine Strecke von Ägypten nach in das verheißene Land, wo man sagen könnte, die hätten das in 40 Tagen leisten können, sind aber 40 Jahre in der Wüste geblieben. Und 40 Jahre, das steht eigentlich so ein bisschen für eine komplette Generation. Was steckt dahinter? Steckt überhaupt was dahinter? Ja, da steckt was dahinter. Nämlich, das Denken der Israeliten war von der Gefangenschaft geprägt. Das Denken der Israeliten war von Ägypten geprägt. Und immer wieder, wenn sie in der Wüste waren und an ihre Grenzen stießen, weil zum Beispiel kein Wasser da war, weil nicht genug Brot da war, weil diese Grundbedürfnisse, diese existenziellen Themen, die man ja eigentlich hat, ja, immer wieder, wenn sie da an solche Grenzen gestoßen waren, da kam dieses alte Bild von Ägypten in ihnen hoch. Dieses Bild, boah, Mose, und die haben den Mose richtig angeschissen, ne? Die haben ihn richtig angegriffen, gesagt, Mensch, Mose, was führst du uns hier eigentlich durch die Wüste? Jetzt latschen wir hier schon die ganze Zeit rum. Wir hätten doch überhaupt in Ägypten bleiben können. Da wussten wir, was wir haben. Und das ist eine ganz wichtige Phase. Wenn du etwas Neues erwartest in deinem Leben, wenn wir als Kirche, als Gemeinschaft was Neues erwarten, dann müssen wir dieses Thema verstehen, dass wir alle Strukturen in uns haben und immer dann, wenn wir an Grenzen kommen, Grenzen, die uns vielleicht einengen oder sogar vielleicht schmerzhaft sein können, weil wir merken, boah, hier geht's nicht weiter. Dieses Gefühl von Ohnmacht. Immer dann kommen alte Denkstrukturen hoch. Und es sind in der Regel immer wieder Denkstrukturen, die aus Mangeldenken herauskommen, die mit Angstdenken zu tun haben, die eben in diesem und diese Ohnmacht, dieser Begrenztheit nicht aushalten können. Und das war das Thema, um das es hier geht, wenn Gott zu Josua sagt, so, mein Knecht Mose ist jetzt tot, jetzt beginnt ein neues Kapitel, spricht er genau diese Thematik an, in dir, in deinem Kopf, in deinem Herzen muss sich zuallererst was verändern, bevor du das tun kannst, wozu ich dich berufen habe. Ich lese noch mal ein paar Sätze vor, um diese Spannbreite noch mal uns vor Augen zu führen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8. Da sagt Gott, ich lese ab Vers 2, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Kurze Pause. Hört sich ein bisschen krass an, wenn Gott sagt, ich habe dich gedemütigt, ne? Ich habe dich da diese Sachen erfahren lassen, um dich zu demütigen. Das müssen wir erstmal verstehen. Was hier gemeint ist, ist nicht, es gibt dieses jemanden demütigen, indem ich ihn entwürdige. Das ist ein jemanden demütigen und das ist nicht das, was Gott hier meint. Was Gott hier meint, ist nicht, ich demütige dich, um dich zu entwürdigen, sondern ich bringe dich an eine Grenze und es macht dich demütig, weil du spürst, hier ist eine Grenze. Aber ich mache das nicht, um dich fertig zu machen, dich zu demütigen im Sinne von entwürdigen oder dir zu zeigen, wie schlecht du bist, sondern ich zeige dir, dass es eine komplett andere Dimension gibt, die für dich zugänglich ist, aber aufgrund von deinem Denken und Fühlen kommst du nicht so einfach da dran. Du musst es aushalten, dass du an Grenzen kommst. Und wenn du das aushalten kannst, an diese Grenze zu kommen und dich dann dennoch entscheidest, im Trotz der Widrigkeit mir zu vertrauen, öffnet sich dir eine Tür und hinter dieser Tür breitet sich ein neuer Horizont aus mit neuen Erfahrungen, die du bis dato in Ägypten nie kennengelernt hast und die du dir selber auch gar nicht ausdenken kannst. Das ist das, was dahinter steckt. Ja? Das ist der Gedanke, wenn Gott sagt, ich demütigte dich, ließ dich hungern, speiste dich mit Mann oder Manna, was du nicht kanntest. Ist ja witzig, ne? Das war ganz kurz mal diese Episode, ne? Die haben sich also wieder mal beklagt, die Israeliten, dass es kein Brot gibt. Also hat Gott Brot regnen lassen. Jeden Morgen war der Tisch gedeckt. Jeden Morgen war Frühstück fertig. Ja? Nur das war jetzt nicht so Brot, wie sie es kannten, sondern das sah irgendwie anders aus. Also als die Israeliten aus ihren Zelten kamen und eines Morgens das gesehen haben, haben sie es angeguckt und haben gesagt, was ist das? Und genau das heißt Manna. Manna heißt, was ist das? So, Gott sagt, ich habe dich mit was ist das gefüttert. Jeden Morgen war das auf deinem Frühstückstisch. Da merkt ihr wieder, wie clever alles durchdacht ist. Ja? Fragen öffnen das Denken. Und mit dieser Kleinigkeit Manna wollte Gott, das ist wieder so ein Impuls, wo Gott das Volk abholen wollte, mit dieser Frage, öffne dein Denken. Ich bringe dir Dinge, die du nicht kennst, wo du erstmal davor stehst und denkst, was ist denn das? Aber wenn du mir vertraust, wirst du mich erleben können, wirst du Wunder Gottes sehen. Und du wirst erleben, dass eben, heißt es dann weiter im Vers 3 hier, 5. Buch Mose 8, 3, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Also, Ich will in dir etwas verankern, in deinem Herzen. Ich will etwas reinarbeiten, dass du etwas erkennst. Nämlich, dass es für dich eine Quelle gibt von Dingen, die dich nähren, die absolut unabhängig sind von den Umständen, in denen du bist. Deswegen hat Gott sie immer wieder in diese Grenzerfahrung gebracht, wo die Umstände negativ waren, damit sie lernen, es gibt eine Quelle von Dingen, die uns nährt, die unabhängig, völlig unabhängig von den Umständen sind. Und dann geht es ja weiter. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und so, jetzt geht es weiter. Pass auf, Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Berg du Kupfer abhauen wirst. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Also, da war die Wüste mit all diesen Grenzerfahrungen. Davor war noch Ägypten mit noch mehr Begrenzungen. Und hier ist plötzlich dieses Bild von diesem herrlichen, wunderbaren Land. Ein Bild von Fülle und Reichtum weit über das, was die Israeliten bis dato kannten, hinaus. So, das war die Spannung. Und deswegen musste Gott irgendwie an die Herzen der Menschen dran, um ihr Denken zu verändern, um sie zu öffnen, zu weiten, ihre Herzen zu weiten, um sie auf die Art und Weise vorzubereiten, um sie vorzubereiten für dieses verheißene Land. Und er beginnt mit Josua und es geht ja dann weiter. Als sie dann vor dem verheißenen Land waren, ich springe jetzt in das Buch Josua wieder zurück, Kapitel 5. Als sie jetzt in dem verheißenen Land war und jetzt endlich es soweit war und es jetzt endlich losging, vorher waren alles Ankündigungen. Immer wieder eine Ankündigung und was Gott gesagt hat, was er tun will, das ist das verheißene Land. Und jetzt ist es soweit. Das ist ungefähr so, wenn du schon ein Jahr vorher, wenn du heute schon dein Urlaub planst, ein Jahr vorher für irgendeine große Weltreise, ja, und du bereitest dich vor, du überlegst, was brauche ich alles und so weiter, bist gut vorbereitet, aber dann, am Abend vor dem Abflug, kennst du dieses Gefühl? Ich bin schon viel gereist und trotzdem, immer so kurz vorher, geht auf einmal so ein Stresspegel hoch und denkt, boah, habe ich an alles gedacht? Habe ich da dran gedacht? Habe ich da dran gedacht? Ist das in Ordnung? Und. Ist ganz eigenartig, gell? Und vor allen Dingen, was man alles so in den letzten Stunden, bevor man in den Urlaub fährt, noch erledigt bekommt, da staune ich immer wieder und denke, wieso klappt das nicht sonst immer so? Kennt ihr das auch? Ja. Also genau so eine Situation, müsst ihr euch vorstellen, ist jetzt für das Volk Israel. Es ist der Abend vor dem großen Einmarsch in das verheißene Land. Und ich lese mal ein paar Gedanken da draus. Am nächsten Tag aßen sie zum ersten Mal etwas aus dem neuen Land, das ohne Sauerteig gebacken war und das geröstete Getreide. Und genau an diesem Tag, nach dem Passa, an dem sie von dem Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb das Manna aus. Von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr vom Manna, sondern vom Ertrag des Landes. Plötzlich hörte etwas auf. Manna war für die Wüste gedacht. Und das ist oft so, dass wir uns an Dinge in solchen Phasen, in solchen Lebensphasen, wir gewöhnen uns an Dinge, und dann sind die plötzlich weg. Und erstmal denkt man, oh, schade. Da fehlt jetzt was. Und jetzt kommt so dieser berühmte Blick. Auf was schaue ich jetzt? Auf das, was nicht da ist? Oder auf das, was da ist? Ja, ihr kennt das. mit dem Glas Wasser, ne, das zur Hälfte gefüllt ist. Halb voll, halb leer. Der eine schaut auf das, was da ist, der andere schaut auf das, was nicht da ist. Und das ist ein Prinzip. So, und Gott musste ganz viel Liebe und Mühe und Herzblut investieren, um die Leute vorzubereiten, weil er wusste, das wird jetzt ein richtig großes Ding für mein Volk. Sie werden sich verändern müssen. Und das bringt er mit diesem Gedanken, dass, was noch davor stattfand, zum Ausdruck. Jetzt sind wir eigentlich an diesem Vorabend, bevor es in das verheißene Land ging. Dann sprach Josua selbst zu seinem Volk: Reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er in euren Augen Wunder tun. Morgen wird er in euren Augen Wunder tun. Reinigt euch. Andere Bibelstellen sagen, heiligt euch. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Das ist so dieser Vorabend vor dieser großen Ereignis, bevor sie in dieses Land hineinkam. Was heißt denn das, heiligt euch? Was heißt das? Reinigt euch. Genau genommen geht es darum, heiligt euch heißt letztendlich nichts anderes als fokussiert euch auf das, was jetzt vor euch liegt. Heiligt euch heißt, Heiligung heißt eigentlich separieren. Und separieren, absondern, könnte man auch sagen. Aber eigentlich ist es nichts anderes als, ich habe hier etwas, was für einen bestimmten Zweck gedacht ist und für diesen Zweck soll es jetzt auch benutzt werden. Ja? Blödes Beispiel, ja, ich habe einen Hammer und wenn der Hammer mein einziges Werkzeug ist, dann werde ich alles Mögliche versuchen, mit diesem Hammer zu machen. Und wenn ich eine Dose habe, werde ich versuchen, diese Dose mit dem Hammer zu öffnen. Aber das ist nicht ganz so geeignet. Also den Hammer muss ich dafür nehmen, wofür er geeignet ist. Wenn ich dann Nägel in die Wand haue, vielleicht kriege ich ja mit dem Hammer und dem Nagel die Dose auf. Aber das Werkzeug muss dafür benutzt werden, wozu es bestimmt ist. Und das ist eigentlich der ganze Gedanke von Heiligung. Heiligung heißt nichts anderes als fokussiere dich jetzt auf das, was vor dir liegt. Im Prinzip nichts anderes als was zum Beispiel ein Sportler macht. Ein Sportler weiß, bereitet sich vor. Er hat nicht nur sein Basistraining, er weiß, dann und dann ist der Wettkampf und alles wird ausgeblendet und alles ist darauf fokussiert, diesen Wettkampf zu bestreiten. Die Ernährung wird angepasst. Das Schlafverhalten wird angepasst, die ganzen Gewohnheiten des Alltags werden darauf angepasst. Alles wird darauf ausgelegt, auf diesen Wettkampftag. Und das meint, heiligt euch, denn morgen wird Gott euch begegnen und ihr werdet Wunder erleben. Und ich möchte das ganz kurz deutlich machen, was das bedeutet. Ich möchte das mit drei praktischen Dingen deutlich machen. Und zwar, in unserem Leben mit Gott geht es immer um Beziehung. Immer. Also wenn es irgendeinen zentralen Gedanken gibt im Christentum ist, dann ist es der, es geht um Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und das ist eigentlich alles. Und alles dreht sich immer wieder um diesen Beziehungsgedanken und diese Beziehungserfahrung. Und ein spezieller Aspekt von dieser Beziehung ist die Anbetung. Und wir reden ja jetzt nicht allgemein über die Beziehung, sondern wir reden darum, wie können wir uns heiligen? Wie können wir uns vorbereiten für das, was vor uns liegt? Und ich tue das in der ganz starken Überzeugung, dass auch für uns als Gemeinde ein neues Kapitel am Start ist und dass es an der Zeit ist, dass wir uns darauf fokussieren und dass es für den einen oder anderen nochmal tiefgreifende Veränderungen bedeuten wird in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem Handeln, um vorbereitet zu sein für das, was Gott hier tun möchte. Anbetung. Anbetung ist die große Überschrift. Es gibt drei Aspekte da drin. Und zwar, das erste ist die Danksagung. Dankbarkeit ist die Garantie dafür, dass sich die Atmosphäre in deinem Herzen verändern kann. Garantiert. musst es halt nur tun. Das ist das ganze Geheimnis. Manchmal wünschen wir uns irgendwelche Spezialgriffe oder irgendwelche Pillen oder Techniken, Methoden oder das Eingreifen Gottes und wir warten darauf, dass Gott eingreift. Und dabei hast du ein ganz einfaches Mittel, um Dinge in deinem Herzen zu verändern. Das ist Dankbarkeit. Und ich spreche wirklich aus vielen Erfahrungen heraus. Ich hatte euch ja in der letzten Woche erzählt, dass meine Mama in die Ewigkeit gegangen ist und ich hatte mit dem Schmerz mich auseinanderzusetzen. Und ein Vers, den ich ja oft zitiere bei diesen Angelegenheiten, ist dieser Gedanke vom Dietrich Bonhoeffer, wo er über diesen Schmerz spricht, aber dann sagte: Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in stille Freude. Und das ist tatsächlich so. Dankbarkeit verändert alles, auch starken Schmerz. Auch starken Schmerz bedingt durch Verlust. Egal, in welcher Situation du konfrontiert wirst. Egal, und das ist das, was den Israeliten in der Wüste gefehlt hat. Als sie die Grenze erlebt haben, als kein Wasser da war, was hatten sie getan? Murren. Als kein Brot da war, was haben sie gemacht? Murren, motzen. Als kein Fleisch da war, was haben sie gemacht? Gemurrt und gemotzt. Ihr Herz musste verändert werden. Und im Grunde genommen sind es nicht die bösen Israeliten oder die Dummen, sondern wir sind alle so. Wir haben genau dieselbe Tendenz. Wir kommen in Schwierigkeiten, wir kommen an Grenzen und was machen wir? Wir murren, wir motzen. Blöder Tag, blöder Kerl, blöder sonst was. Statt dankbar zu sein, statt zu sagen, halt, stopp, ich murre nicht, sondern die Dankbarkeit verändert meinen Schmerz, meinen Frust, meine Enttäuschung, egal was. Dankbarkeit verändert alles. Und manchmal gehe ich in den Tag, ich stehe schon morgens so auf und sage, ich bin dankbar, ich bin dankbar. Noch bevor mein Denken anfängt, fange ich schon mein Denken über das eine oder andere am Tag, sage ich schon, ich bin dankbar. Wenn ich habe so bestimmte Stationen, wo ich mir das antrainiert habe. Wenn ich mich in mein Auto setze, sage ich einfach, ich bin dankbar. Und so verschiedene Stationen am Tag, wo ich immer wieder mich anhalte, dazu trainiere, ich bin dankbar. Wenn ich mit Problemen zu tun habe in meinem Kopf, wenn ich über Dinge nachdenke, entscheide ich mich erstmal, ich bin dankbar. Und das verändert alles. Der nächste Punkt von Anbetung ist der Lobpreis. Und Lobpreis, das ist nochmal so eine Steigerung. Lobpreis ist etwas, was wenige Christen wirklich verstehen, was dahinter eigentlich für eine Kraft steht. Ich will das mit folgendem Bild deutlich machen. Der Fußballfan, der jubelt, wenn das Tor gefallen ist für seine Mannschaft, richtig? Derjenige, der mit Gott unterwegs ist, der Lobpreiser, der jubelt, bevor das Tor gefallen ist. Weil er nämlich schon weiß, das Tor wird fallen, wir sind Sieger und deshalb jubeln wir schon vorher. Wir müssen gar nicht darauf warten, bis das Tor gefallen ist, wir jubeln einfach schon vorher. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Das hat was mit Glauben zu tun, weil Glaube ist nämlich der Beweis einer Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist für die natürlichen Sinnesorgane. Durch Lobpreis praktiziere ich Glauben. Ich preise Gott für seine Größe, für seine Herrlichkeit, für seine Weisheit, dass er so clever ist, was er sich so alles ausgedacht hat, um Menschen zu begegnen. Ist doch faszinierend, oder? Seine Macht und Stärke. Und ja, Lobpreis, das ist Party. Lobpreis ist wirklich laute, expressive Party. Wir feiern, wir jubeln. Wenn ihr mal die Worte in den Psalmen studiert und im Alten Testament, wie oft da solche Worte vorkommen, jubeln. An einer Stelle heißt es, und macht einen freudigen Lärm vor dem Herrn. Noch nicht mal geordnetes Lied, sondern einfach nur ein Lärm. Und weil das so eine Macht ist, ist genau das die Macht, die Josua die Gott dem Volk Israel auch zeigt. Wenn es nämlich darum ging, dann im nächsten Jericho zu erobern, war die Kraft, die Macht, die voranging, die Macht des Lobpreises. Mit den Posaunen sind sie vorweggegangen. So, Lobpreis ist eine Kraft, die die Atmosphäre in deinem Herzen verändert, die genau das macht, was im Jesaja, beim Propheten Jesaja steht: die auf den Herrn harren, empfangen neue Kraft. Sie empfangen wirklich übernatürliche Kraft, die sie erhebt über die Umstände. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, heißt nichts anderes. Ich werde erhoben über die Umstände, ich bekomme eine andere Perspektive auf die Umstände. Die Vogelperspektive oder besser gesagt die Adlerperspektive und nicht die Froschperspektive. So, wenn du in der Froschperspektive festhängst, was machst du? Fang an zu danken und fang an, Gott zu preisen. Auch wenn du dir dabei verrückt vorkommst, macht nichts. Das ist eh nur diese Ego-Natur in uns. Die fühlt sich komisch dabei, die denkt, was macht denn der da? Ja. Was soll das? Gibt jetzt hier keinen Anlass, fröhlich zu sein. Überhaupt keinen Anlass. Und überhaupt, wir wollen doch authentisch sein. Und wir fühlen uns gerade bescheiden. Also kosten wir das auch richtig aus, dass wir jetzt emotional voll dämlich drauf sind. Bescheiden. Ja, kannst du machen. Du kannst dich entscheiden, da drin zu bleiben. Aber du kannst auch dich entscheiden, zu sagen, okay, ja, ich fühle mich gerade echt bescheiden. Aber ich danke Gott. Gott, du bist der Herr. Du bist die Quelle meines Lebens. Du bist das Fundament, auf dem ich stehe. In dir ist meine Zukunft und ich vertraue dir. Und niemand wird zu Schanden werden, der dir vertraut. Und der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und die Herrlichkeit Gottes ist, Gott in mir ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes in dieser Situation. Ja, und ich bin stark und ich bin mutig und so weiter und so weiter. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, der Boden, unter dem ich stehe. Und das ist Lobpreis und Anbetung. Und damit veränderst du die Dinge. So, Anbetung ist der Punkt, wie du dich vorbereiten kannst, wie du dich heiligen kannst. Durch Anbetung, durch Dankbarkeit, Lobpreis und auch noch diese Anbetung. Zur Anbetung gehören auch diese Zeiten der Stille, wo ich in der Stille einfach nur staune über die Größe und die Schönheit Gottes. Der zweite Punkt, wie kannst du dich vorbereiten, dich heiligen? Durch seine Kraft in dir. Seine Kraft ist wirksam in dir. Und zwar wie? Es geht immer wieder um diesen einen Punkt. Gott will uns dafür trainieren, nicht von Umständen abhängig zu sein. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn du nachdenkst, manche Christen ist ja dieses Thema Jüngerschaft so wichtig. Eine Jüngerschaft heißt nichts anderes als ich bin Auszubildender, ein Lehrling. Mir gefällt eigentlich besser Abenteurer Gottes. So, aber für das zentrale Thema in der Jüngerschaft ist, zu lernen, nicht von Umständen abhängig zu sein. Das ist das, was Jesus seine Jünger immer wieder versucht hat, klarzumachen. Deshalb hat er so Spaziergänge übers Wasser gemacht. Deshalb hat er da 10.000 Leute mit Essen versorgt. Ja, deswegen hat er mal den Fisch kommen lassen, der ihm die Steuer für den Kaiser hat geben lassen. Warum? Nicht einfach nur mal eine Show zu inszenieren, sondern die Jünger da drin zu trainieren. Umstände sind nicht eure Herren. Egal in welchen Umständen du bist, sie sind nicht das, was dich in deinem Herzen, in deinem Leben dominieren sollen. Seine Kraft in dir ist seine Wahrheit. Von innen heraus geschieht Veränderung. Von innen heraus. Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 32, 33, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, einfach zusammengefasst, es geht darum, Wahrheit zu erkennen. Es geht darum, die Wahrheit, die ich erkenne, zu empfangen, sie zu akzeptieren und zu empfangen. Und es geht darum, die Wahrheit zu erleben. Wenn zum Beispiel es heißt im Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht der Dinge, die mich bedrohen und die mir Angst machen. Das kann ein netter Spruch sein, auf einer Postkarte oder auf einem Instagram-Foto. Ja? Und du kannst sagen, oh ja, toll. Besser ist es aber, wenn es auch eine Erfahrung ist. Das Problem nur, du brauchst Feinde dafür. Du brauchst Feinde. Du brauchst schwierige Umstände, die dir Angst machen. Und dann kannst du auch erfahren, wie der Tisch gedeckt ist für dich im Angesicht der Dinge, die dich bedrohen. Und es ist eine Erfahrung für dich, weil du merkst, ja, es ist so. Ich habe es erkannt. Ich habe es in meinem Herzen gekaut und gekaut und gekaut. Und auf einmal ist es aufgepoppt in meinem Herzen. Und ich merke die Kraft, diese Wahrheit. Ja, das ist wahr. Es ist wirklich so. Und ich merke, es nährt mich. Es baut mich auf. Und ich bin plötzlich nicht mehr abhängig von diesem Zustand, der mich bedroht und dieser emotionalen Situation. Ich merke, da ist eine Kraft, die mich nährt, die mich aufbaut. Das ist damit gemeint, wenn Jesus sagt, wenn ihr meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wie geht's? Worum geht's nochmal? Wir heiligen uns, denn morgen will der Herr Wunder tun. Es geht darum, von einer Phase in die nächste Phase zu kommen, eine Phase zu verlassen, in ein neues Kapitel hineinzukommen. Und es geht darum, dass wir uns darauf vorbereiten. Und wir bereiten uns vor durch Anbetung, Dankbarkeit, Lobpreis, Anbetung und seine Kraft in mir, dass ich lerne, wirklich in diese Woche hineinzugehen. Was liegt die Woche vor dir? Was für Themen, was für Aufgaben? Kleinere Aufgaben, größere Aufgaben. So, schau dir die Woche an. Und vielleicht gibt es sogar ein paar Dinge, die in dieser Woche für dich unangenehm oder schwierig sind. Und dann schau sie jetzt an und nimm Platz und sag, Gott, ich danke dir. Du bist mein Hirte. Ich leide keinen Mangel, keine Not. Du führst mich auf rechter Straße. Selbst wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, ich weiß, ich bin geführt. Und ich vertraue dir. Und selbst wenn ich durch Situationen durchgehe, wo ich nicht viel sehe, weil es dunkel und duster ist um mich herum, ich vertraue dir. Und du bereitest vor mir diesen Tisch. Und an diesem Tisch kann ich entspannen, da kann ich chillen, da kann ich sagen, oh Gott, du bist einfach großartig. Und ich kann diesen Widrigkeiten trotzen und sagen, wenn Gott für mich ist, wer will gegen mich sein? Und wenn du merkst, ja, es nährt mein Herz, dann merkst du, ja, Gott ist gut. Und dann wirst du verändert. Es geht ja um Veränderung. Und jede Veränderung will uns wieder mehr tiefer hineinführen in diese Beziehung. Es geht ja nicht nur darum, dass das Leben ein bisschen besser funktioniert, sondern es geht darum, dass wir noch näher an das Herz Gottes rankommen, dass die Beziehung mit Gott noch enger wird, noch intensiver. Und das ist abgedreht. So. Das sind die zwei Punkte haben wir jetzt, wie wir uns heiligen, wie wir uns vorbereiten. Einmal durch was war das nochmal? Anbetung. Anbetung besteht aus Dankbarkeit, Lobpreis und Anbetung. Okay? So, das zweite ist, seine Kraft in mir ist die Kraft der Wahrheit in mir, die in mir wirksam ist. Und das dritte ist, damit wir nicht einschlafen, Aktion. Tu was. Diene. Such Gelegenheiten, etwas zu tun, mit Menschen zu sprechen, Menschen zu begegnen, zu dienen in der Gemeinde, zu dienen da, wo du bist, wo Gott dich hingesetzt hat. Kraft, aktiv zu werden, dienen. Das sind die drei Punkte, mit denen Gott uns vorbereiten will und vorbereiten wird für das, was vor uns liegt. Und ich glaube von ganzem Herzen daran, dass es mind-blowing wird, dass es weit über unsere Vorstellungen hinausgeht. Ich empfinde genau diese Situation, wie sie beschrieben wurde, wie ich sie heute dargelegt habe, eine Zeit der Wüstenwanderung und ein Land, das vor uns liegt. Dieses Bild von dem Land, das vor dem Volk Israel liegt, ist ja so ein Stück weit, ist auf der einen Seite ein historisches Ereignis, aber ist auch ein Stück weit ein Bild, eine Metapher. Jesus hat es ausgedrückt, er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in überfließender Fülle und Vielfalt. Da ist sie wieder, die Fülle. Und ihr Leben, ich habe eine tiefe Leidenschaft dafür, dass ich glaube, dass Christen zu mehr berufen sind als das, was wir bis jetzt so sehen. Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass wir berufen sind, die Welt zu verändern. Und nicht nur aus Menschen Christen zu machen. Das ist ein Ding. Klar. Aber es geht letztendlich darum, dass Menschen eine Begegnung mit Gott erfahren, die ihr Herz und ihr Leben verändert. Und wir leben in einer Welt, die sich gerade gegenseitig kaputt macht. Wenn ich mir vergegenwärtige, dass ein Bruchteil der Menschheit in Fülle und Überfluss lebt und der größte Teil der Menschen in Armut und Hunger lebt, wenn ich mir das vergegenwärtige, dass wir dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, was nur für wenige Menschen auf diesem Planeten funktioniert. Und das noch auf Kosten der Ressourcen dieses Planeten. Wenn ich mir daran denke, dass unser Bildungssystem nur für wenige Menschen funktioniert und der größte Teil der Menschen nicht wirklich das Potenzial entfalten kann, was in ihnen steckt. Wenn ich mir diese Aggression und diese Konflikte in der Welt anschaue, dann steigt in mir dieser Drang hoch, dieses Verlangen bis in jede Zelle von dem, was ich bin. Dass ich zutiefst glaube, dass Gott die Welt von innen heraus verändern wird. Der wird nicht einfach nur so wie der Held im Märchen oder im romantischen Film ankommen und sagen, so, jetzt wird alles gut, sondern er will die Welt verändern durch dich und mich. Ob das Menschen sind in ihrer persönlichen Entwicklung, ob das unser Wirtschaften ist, ob das unsere Kunst ist, ob das unsere Bildung ist. Ich glaube daran. Ich glaube daran, wenn es heißt, dein Reich komme wie im Himmel, so auf der Erde, dass es genau das meint, dass wir berufen sind, diese Welt zu verändern. Und das treibt mich an. Wir sind Gottes Werk, Gottes Kunstwerk. Und er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und es ist jetzt an uns, das Vorbereitete auszuführen. Wie geht's dir heute Morgen damit? An welcher Stelle hat Gott dich heute Morgen hier angesprochen? Und wie reagierst du jetzt? Reagierst du oder nicht? Darf ich einladen, dass wir so ein paar Augenblicke uns nochmal Zeit nehmen? Wirklich, schau innerlich auf Gott und erlaube ihm, dich anzusprechen in deinem Herzen, dir zu begegnen. Und das Schöne, wir haben heute Morgen schon gehört, Gott kommt nicht mit Vorwürfen. Er kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt dir, Mensch, was du alles verbockt hast oder was du nicht machst, was du schlecht machst, sondern er will dir einfach nur begegnen. Und er lädt dich ein zu sagen und sagt, komm, mein Kind, lass uns den nächsten Schritt gehen. Aber dieser Schritt braucht eine Entscheidung von dir. So, was ist deine Entscheidung, die du heute Morgen triffst? Was ist deine Entscheidung in Bezug auf diese drei Punkte? Dankbarkeit, Lobpreis, Anbetung. Was ist deine Entscheidung in Bezug auf, wie du mit dem Wort Gottes umgehst? Wie viel Zeit du dir dafür nimmst? Was ist deine Entscheidung in Bezug auf Aktion, Handeln, Dienen? Was sind deine nächsten Schritte? Darf ich einladen, dass wir aufstehen und beten? Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, weiterzuwirken, jetzt hier in diesen Augenblicken. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Gefühle, du kennst unsere Sorgen. Du kennst unsere Ängste und Befürchtungen. Du kennst unsere Sehnsüchte. Du kennst alles, was wir so denken über uns selbst, über das Leben, über die Gemeinde, über die Gesellschaft. Und wir halten dir jetzt einfach mal unsere Herzen hin. Vielleicht kannst du das jetzt gerade so innerlich ganz bewusst für dich tun. Vielleicht streckst du auch deine Hand dazu aus, um wirklich zu signalisieren, Gott, ich halte dir mein Herz hin. Ich halte dir mein Herz. Sende dein Licht. Sende deine Wahrheit. Sende deine Gnade. Und jetzt danke du ihm für seine Liebe. Danke ihm, dass seine Liebe bedingungslos für dich da ist. Danke ihm für die Gerechtigkeit, die er dir geschenkt hat. Dass er dir sagt, du bist gut, so wie du bist. Wegen dem, was ich für dich getan habe. Nimm das wirklich an für dich. Vielleicht kannst du dich sogar innerlich in die Arme nehmen lassen von Gott, dem Vater. Und da, wo du innerlich verwundert bist, enttäuscht bist, wo es schmerzt und wo dein Herz blockiert ist, ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt, in diesen Augenblicken, so einiges bewusst macht, einiges hochholt. Und Gott sagt dir, lädt dich ein, komm mein Kind, lass los, lass es los. Lass los und fang Gott an zu danken, dass er deinen Mangel ausfüllt, dass er all deine Bedürfnisse kennt und all dem auch begegnet und dass er mehr ist als genug für dich. Auch gerade da, wo Auflehnung im Herzen ist, so dieser Widerstand gegen Dinge, gegen Ereignisse in deinem Leben oder du hast jetzt gerade so das Gefühl, da ist so ein Widerstand in deinem Herzen. Darf Gott sein Licht da drauf werfen? Darf Gott dein Herz berühren, dass es weich wird und du den Widerstand loslassen kannst? Sodass du sagen kannst, Herr, ich gebe meinen Widerstand auf. Vielleicht hat es mit dem Thema Recht haben zu tun. Situationen, wo dir Unrecht geschehen ist. Und du kannst es nicht akzeptieren, du kannst es nicht loslassen. Du willst, dass dir Recht geschieht. Und dass dein Unrecht gesühnt wird. Und Gott lädt dich heute Morgen ein und sagt, komm mein Kind, lass los. Lass es einfach los. Und vertraue meiner Güte, vertraue meiner Gnade. Sieh, Gott hat Lösungen für dich, die du noch gar nicht kennst. Und das gilt für alle Situationen. Und jede Veränderung in deiner Situation, jede Veränderung auch in deinen Beziehungen, in deinen Lebensumständen, sie geschieht immer von innen nach außen. Und vielleicht wäre es auch gerade das, heute Morgen dieser Punkt, das mal ganz bewusst und grundsätzlich zu akzeptieren, dass du aufhörst, Dinge zu erwarten, eben draußen, außerhalb von dir. Und akzeptierst, dass jede Veränderung, die du dir wünschst, in deinem Herzen beginnt. Veränderung geschieht von innen nach außen. Und sag einfach, Gott, ich nehme das an. Ich empfange das, ich glaube das, ich akzeptiere das. Veränderung kommt von innen nach außen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. So gerade jetzt in meinem Herzen. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir völlig fremd. Ich weiß nicht, was du für einen Zugang hast oder ein Bild für Gott. Aber weißt du, ich glaube tatsächlich daran, dass Gott Menschen leidenschaftlich liebt. Und sich nichts sehnlicher wünscht als ganz persönliche Begegnung mit dir. Sein Herz und dein Herz. Vielleicht spürst du sogar, wie Gott wirbt um dein Herz. Dann möchte ich dich einladen, ganz bewusst heute, in diesem Augenblick, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, ich bin bereit. Ich öffne dir mein Herz. Ich lasse mich ein auf Begegnung mit dir. Ich lasse mich ein auf Beziehung mit dir. Ich verstehe das nicht mit dem Kreuz, aber ich akzeptiere, dass dein Kreuz mich versöhnt mit dir und mein Herz in eine versöhnte Beziehung mit deinem Herzen bringt. Sieh, das ist ganz einfach. Einfach nur das zu sagen, ich glaube, dass das Kreuz mich versöhnt mit dir, Gott. Und ich glaube, dass dein Herz aufgrund dieser Versöhnung mit meinem Herz sich verbindet hier heute Morgen. Deshalb öffne ich dir mein Herz. Und es ist eine bewusste Entscheidung, auf die Gott wartet. Und die Bibel sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, wirst du gerettet werden. Da geschieht etwas. Darf ich mal Folgendes bitten, dass ihr alle mal eure Augen geschlossen haltet. Und wenn du hier bist heute Morgen und du spürst, ja, diese Entscheidung ist für mich dran, dann heb mal ganz kurz deine Hand, nur für mich. Vielleicht können wir uns dann hinterher nochmal begegnen, miteinander sprechen. Du spürst, Gott zieht dich, Gott ruft dich. Und es ist Zeit, ihm dein Herz zu öffnen. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für diese Augenblicke, für diesen heiligen Moment. Ich danke dir dafür, wie du hier Herzen berührst und uns veränderst, uns vorbereitest, weil es geht los.